Wollüstiger Betrachter, ohne Eidschwur, könntest du glauben, wir wünschten, diese Geschichte wäre das schönste und stattlichste und geistreichste, was sich finden ließe.
Allein, wir können nicht wieder das Gesetz der Natur ankommen, in der jedes Ding seinesgleichen hervorbringt.
Doch wenn wir Anstoß erregen, so geschieht dies in voller Absicht, unsere Kunst zu zeigen, und sei es der Anfang unseres Endes.
Ja, bedenkt also, wir kommen nur zum Trotz.
Doch du, müßiger Betrachter, hast deinen eigenen Kopf und einen freien Willen.
Und das enthebt und befreit dich von jeglicher Rücksichtnahme und Verpflichtung uns gegenüber. Und so kannst du von dieser Geschichte alles sagen, was dir gut dünkt. Ja. Doch nun beginnen wir.
Hallo, schönen guten Tag, werte Hörerschaft. Neue Ausgabe vom Tealozzi-Podcast. Wir sitzen jetzt diesmal in der Spuckweite der österreichischen Grenze tatsächlich, Tealozzi on Tour. Und wir sitzen hier als Narratag mit mir am Tisch in diesem lauschigen Haus der Begegnungsstätte Garten in Burghausen sitzen Bärbel Kanzjora von Narratag, Thos Renneberg von Narratag und Teil des Vorstands vom Tealozzi und ich bin Teilzeitteil von Narratag gerade. Wir werden in wenigen Stunden auftreten, in ein paar Kilometern von hier, aber ich dachte, wir nutzen die Zeit und reden ein bisschen sowohl über Narratag als auch über das Tealozzi und das Verhältnis zwischen beiden Dingen. Wollt ihr noch was sagen, um euch vorzustellen?
Zum Vorstellen, nein.
Zum Vorstellen,
zum Vorstellen nein.
Zum Vorstellen, nein.
Nö. Wozu?
Uns kennt man doch, oder? Ist nee. Doch bekannt, oder wie ist das lang?
Gut, dann fangen wir mal an. Vielleicht fragt sich der eine oder andere Hörer jetzt, was ist denn bitte Narratag? Und vielleicht können wir da einen Erkenntnisgewinn dazu beitragen, indem wir Ihnen das sagen. Und wer könnte das besser als ihr? Ich glaube, ihr seid von Anfang an Teil von Narratag gewesen, oder?
Ja, wir haben das sozusagen gegründet. Damals waren wir noch zu fünft und sind auf Mittelaltermärkten herumgezogen mit Akrobatik, Theater, Jonglage, Musik. Und das hat sich dann irgendwann eigentlich nur noch entwickelt zu einer wirklichen reinen Theatergruppe. Und
ja.
Das ist ein freies Theater und haben kein Haus außer das Tealozzi, wo wir seit wann?
27, 28 Jahren, glaube ich.
Wo wir seit 28 Jahren unterkommen, sozusagen.
Theater auf Mittelaltermärkten.
Ja.
Wie seid ihr darauf gekommen, dass es sowas ist, was ihr gerne machen wollt?
Wir sind dazu gekommen, weil wir Akrobatik gemacht haben. Wir, Bärbel und ich, haben Akrobatik gemacht und haben mit einer Truppe, die Musik gemacht hat auf Mittelaltermärkten, die das dann aber erweitert hat mit Show-Acts, Zaubern und Jonglieren und irgendwann eben auch Akrobatik, haben wir diese Mittelaltermärkte kennengelernt. Dann haben wir quasi eine eigene Gruppe gebildet und haben 2 Jahre lang erstmal nur in Anführungsstrichen Akrobatik und Jonglieren gemacht, haben aber immer das auch verbunden mit Spielzusammenhängen. Ja, haben Figuren erschaffen, haben uns Geschichten ausgedacht und daraus entstand dann irgendwann der Wunsch, wirklich Theater zu machen. Dann hatten wir die geniale Zusammenkunft mit Steven Hutton. In dem Moment, als wir gerade ein neues Stück machen wollten, hatte der einen Workshop angeboten an der Uni Bochum, wo wir dann teilgenommen haben und wo wir dann unser Konzept ihm vorgestellt haben. Und der hat eine Woche vor der Premiere hat er gesagt, ich könnte da jetzt was zu sagen oder wir machen das ganz neu. Und dann haben wir uns darauf eingelassen, das in einer Woche ganz neu zu machen. Und daraus ist ein Stück geworden, was wir dann 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre gespielt haben. Und Facetten von diesem Stück sind auch heute noch mit dabei. Ne? Nämlich die beiden Protagonisten hießen Ludovic und Rosalind. Und die sind heute auch mit
auf der Bühne. Hey, das kommt mir ja bekannt vor.
Ja, genau. So, und das ist da auch auf, also diese Form von Unterhaltung ist auf diesem Mittelaltermarkt eingeschlagen wie eine Bombe. Wir hatten relativ von jetzt auf gleich hatten wir eine große Anhängerschaft und Leute, die uns gerne sehen wollten. Und das hat uns natürlich dazu geführt, das auch weiterzutreiben oder noch neue Stücke zu machen und auch über dieses Mittelalter-Genre beziehungsweise diesen Zusammenhang Mittelalter hinaus. Und da kommen wir dann so langsam ans Tealozzi, weil wir dann nämlich mit dem Hamlet die erste Produktion wirklich am Tealozzi gemacht haben. Das war 93?
95.
Nein, das war früher. Weil wir haben 94 schon in Frankfurt gespielt mit der Kaiserkrönung und davor war das schon. Aber ist auch egal, manchmal ist auch 95.
Was ist deine Version?
95, aber ist es jetzt ja nicht, also ich meine, sagen wir 2 Jahre mehr oder weniger, ist ja egal, also muss man ja nicht rechnen. ja.
Wobei ich das sehr laut schon viel früher kannte. Ne, weil ich über einen Volkshochschulkurs in Essen an Harald Lutz gekommen bin, der, ich weiß nicht, ob der Mitbegründer des Tealozzi gewesen ist, auf jeden Fall war der in dem Dunstkreis auch mit unterwegs und hatte dann da einen Proberaum, da wo heute Stahler & Enterprises beheimatet ist. Das sah alles noch ganz anders aus damals. Und über den habe ich das Tealozzi kennengelernt und habe dann auch diverse Produktionen da gemacht. Das erste war für die Fidena mit dem Harald Lutz zusammen die Perle von John Steinbeck, wo ich als Pantomime, glaube ich, durch die Gegend gelaufen bin. Hauptsächlich gelaufen. Pantomimisches Laufen. Ja.
Auf der Stelle, oder?
Ja, auf der Stelle frontal zum Publikum, seitlich zum Publikum. Das sind ja die pantomimischen Finessen. Ja. Und das war, glaube ich, vor der Gründung von dem Kulturhaus Tealozzi. Das muss irgendwie 79, 80 gewesen sein oder so.
Es ist Recherchearbeit gefragt, um rauszukriegen, wann war das Schulgebäude nicht mehr als Schule zu nutzen?
Genau.
Wann hat die Stadt gesagt, wir geben es mal irgendwelchen losen Zusammenhängen von Künstlern? Das werden wir noch aufklären im Laufe des Jahres, sage ich mal ganz optimistisch. Hamlet. Da bin ich gerade kurz hängen geblieben. Was war Hamlet?
Ja, also vielleicht muss man erstmal dazu sagen, dass der Steven Hutton einen Commedia dell'arte Workshop in Italien gemacht hat. Also der so ein bisschen länger ging, so über 4 Monate insgesamt. Und von da Techniken mitgebracht hat und eine Art zu spielen mitgebracht hat, die uns für unseren Mittelaltermarktauftritt für unsere Mittelmarkt-Szene ganz gut zu Passe kam. Und er hat sehr skurril inszeniert. Die Figuren sind alle sehr extrem, sehr bewegt. Ja, und die Idee Hamlet für diesen Mittelaltermarkt basierte dann darauf, dass wir das nicht als komplettes 3-Stunden-Epos irgendwie da hinkriegen, weil so lang bleibt ja keiner stehen, sondern dass wir das verkürzen müssen auf 50 Minuten ungefähr oder noch weniger. Und er hatte schon ein Konzept im Kopf. Er wusste schon genau, was er da machen würde und hat gesagt, ja, wir treffen uns, wir haben 2 Wochen Zeit. Machen dann die Premiere im Tealozzi, hatten da den Raum auch da zum Üben die ganze Zeit. Und letztendlich ist es dann so gelaufen, dass wir nach einer Woche fertig waren. Also ich meine, nur 50 Minuten ist ja auch nichts. Ne? So Hamlet, das war wirklich, wir waren nach einer Woche fertig und haben dann gesagt, naja, bevor wir es jetzt überproben und noch eine Woche irgendwie da dran rummachen, ja, haben wir ja noch Zeit für was anderes. Und dann hat er vorgeschlagen, ja, lass uns doch noch den Macbeth hinterher inszenieren. Hatte da auch schon konkrete Ideen und hat das in der zweiten Woche dann auch noch inszeniert mit uns.
Wow.
Und dann gab es halt, ja, dann gab's halt so eine Premiere mit ja, erster Teil Hamlet und dann Pause und dann Macbeth. Das, das war schon krass, also das war schon harte Arbeit letztendlich, aber absolut machbar und hat unglaublich Spaß gemacht. Und die Arbeit über diese Form Commedia dell'arte oder über die Einflüsse der Commedia dell'arte die haben mich jetzt zum Beispiel dazu so inspiriert zu der Zeit, dass ich gesagt habe, ja, ich fahre nach Italien, ich mache das auch, ich fahre dahin in diese Schule und mache diese Schule da und habe das da eben auch dann gelernt, was ich unglaublich bereichernd fand. Mhm. Das war wirklich toll. Und wir haben auch danach noch Workshops gemacht mit Steven, auch im Terlozzi, auch nochmal im Schauspielhaus in Bochum.
Ja, im Kulturgut haben wir es auch gemacht. Genau. Also das Kulturgut noch im, ich weiß gar nicht mehr, wo es da war. Nicht da, wo es jetzt ist, sondern da, wo es vorher war.
Ich erinnere mich.
Da war zum Beispiel Hennes Bender mit dabei. Ja, so Querverbindungen gibt es nämlich auch noch. Ich weiß nicht, wer war da? Da waren noch ein paar Leute, die irgendwie.
Da gibt es aber noch eine Querverbindung, weil ich erinnere mich, ich kannte Steven Hutton völlig unabhängig davon, weil Anja Balzer hatte eine Frühjahrsakademie gemacht. Das war so eine Woche und da waren zwei Workshops, die sich immer abwechselten und parallel liefen. Der eine war von Doug Nunn aus Kalifornien, der machte Impro, und der andere war von Steve Hutton und der hat so Grundlagen Commedia dell'arte mit den Leuten gemacht. Mhm. Jeweils für Erfahrene und nicht Erfahrene. Daher kannte ich Steve oder wusste, wer es war. Ich habe da damals nur Thekenkraft gemacht. Und dann habe ich kurz danach nämlich den Hamlet gesehen. Ich hatte keine Ahnung von Commedia, das habe ich dann alles gelernt bei der Werkschau von diesem Workshop. Ah, das sind diese Figuren und so. Und dann habe ich den Hamlet gesehen, ihr wart zu viert. Mhm. Ja. Habt alle Rollen gespielt, auch sehr extrem. Ich erinnere mich, Ecki Eulmann hat die Königin Mutter gespielt, ja, und ihr hattet alle so sehr zombiehaftes Make-up, was so immer trockener wurde und so bröckeliger im Laufe des Stücks. Und
genau, es war eine heiße Mischung. Willst du das Rezept haben?
Ja klar, zum Nachmachen. Liebe zum Nachmachen. Leute.
Also, man nehme weiße Tonerde und Eiweiß. Und mische das Ganze so zusammen, dass es einen batzigen Brei-Creme-artige Konsistenz dann irgendwie ergibt und schmiere sich das dann ins Gesicht, so dass es irgendwie hält. Und dann wartet man einfach, bis es trocken wird, und sobald man dann das Gesicht bewegt, hat man so ein bisschen, ja, so halt dieses Zombiehafte. Also ich meine, es bröckelt einfach runter. Also
es gibt, kriegt Risse, aber es verschmiert auch, weil du nämlich unter dem Zeug auch anfängst zu schwitzen. Mhm. Mhm. Ja, und dann zerläuft es wunderbar. Also es gibt wirklich eine ganz eigene und immer wieder neue Gesichtsformung,
die dabei rauskommt. Und nachher hast du dann den Eindruck, du hast so eine Maske gehabt, die dir sämtliche Feuchtigkeit aus der Haut gezogen hat.
Oh, schön. Ja, ich kenne diesen Effekt von den seltenen Fällen, wo ich mal eine Gesichtsmaske verwende, wo man dann irgendwann auch denkt, oh, es spannt ein bisschen.
Genau.
So, und ich habe das an dem Abend gesehen, da habt ihr nämlich einen Film gedreht. Ihr habt das aufgeführt und dann hattet ihr Videokameras auf der Bühne und vor der Bühne und neben der Bühne und habt dann quasi danach, nach der Pause quasi einen Film gezeigt, so Dogma-Style war das, glaube ich. Es war ein bisschen so ein dänischer Abend, ne?
Ja, genau. Ja.
Hamlet, dänisches Buffet, ein Dogma-Film noch schnell gemacht. Also dann nahm die Kamera auch kurz die Funktionen des Totenschädels ein, aus Perspektive des Totenschädels, den Jorik-Monolog und so. Und dachte, das ist schon super kurzweilig, super schnell. Und ich dachte nur vom Zusehen, das ist bestimmt furchtbar anstrengend.
Ja, schon. Aber man gewöhnt sich dran.
Ja, und spaßvoll. Die Anstrengung ist ja, die ist ja dann auch nach der Stunde vorbei.
Ja.
So, also das ist, weil dieses Bewegte da drin macht auch eine große Lebendigkeit. Ne? Und diesen Abend, von dem du da sprichst, der leider nur einmal stattgefunden hat und auch immer noch im kleinen Theater im Terlozzi, also es war noch nicht das große Theater.
Nochmal, ich habe schon mal erwähnt, es war um 90 Grad gedreht und halb so groß wie jetzt. So. Der Raum, wo jetzt die Bühne ist, war alles.
Genau. Und es gab einen ganz kleinen Technikunterstand, der ein bisschen höher gebaut war. Und ich glaube, an dem Tag hatten wir das dann aber auch so ein bisschen nicht normales frontales Theater, sondern weil wir ja das Buffet da noch reinbauen mussten und die Leinwand. Und wir hatten ja drei Kameras, das musste dann hinterher synchronisiert werden, damit es auch wirklich gleichzeitig auf drei Leinwänden läuft. Egal, wir haben das gemacht, auch weil wir waren davor zwei Jahre, drei Jahre mit dem Stück auch schon unterwegs. Unter anderem eben auch auf Mittelaltermärkten und haben immer auch geguckt, wie kriegt man denn diese Form von Theater, wie kriegt man die denn ins Theater? Und nicht nur auf der Straße. Mhm. Ne? Und jetzt auch so ins Theater, dass man es präsentieren kann, dass man es verkauft kriegt. Und aus dem Gedanken ist dann dieser Abend entstanden. Einfach um den Event-Charakter, den das Ganze auch hat, einfach nochmal auszuloten. Wie weit kann man da gehen oder was für eine Ästhetik kommt da auch bei raus, wenn man das macht. Und das war ein wunderbares Ding, aber war einfach viel zu teuer, um es irgendwo unterzubringen, wo man es dann auch bezahlt kriegt.
Noch einmal zu der Hamlet-Aufführung selbst. Ich erinnere mich, was ich mit am beeindruckendsten fand. Ich habe es dann auch ein paar Mal gesehen. Da war ja dann auch Anja hat ein paar Mal die Königsrolle gespielt. Genau. Da habe ich es auch noch mal gesehen. War die Fechtszene oder die Fechtszenen.
Okay.
Wo pantomimisch gefochten wurde und ich glaube, Ecki lief nebenher und hat mit zwei Metallstücken den Sound dazu synchron. Und dachte ich, das ist schon schön, wenn man den Trick gleichzeitig sieht und trotzdem total sich davon verführen lässt, die Fechtszene zu sehen. Also man sieht gleichzeitig das Making-of und die fertige Szene letztendlich. Und das fand ich sehr, sehr schön und charmant.
Das war übrigens ein Grundprinzip auch, oder Grundprinzip, ein Element von der Arbeit von Steven. Er hat also immer wieder nach neuen Sounds gesucht. Ja, wir waren immer wieder auf der Suche jetzt. Wir haben gesungen, ja auch in dem Hamlet, und mehrstimmig gesungen und haben aber auch immer danach geguckt, wie kann man die Gemütszustände der Leute, die Situation mit Geräuschen, die sehr einfach gemacht werden, untermalen. Es war zum Beispiel die gleichen Stängelchen, die zum Fechten benutzt worden sind, so kleine Metallröhrchen waren das. Die habe ich dann als Ophelia ihren Wahnsinn zeigt, habe ich mit der flachen Hand auf das Loch immer gehauen, sodass dann plupp, 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 plupp rauskam und habe dazu irgendeine Orgie mit dem Mund gemacht, die das Ganze dann nochmal untermalt hat. Ne, das ist auch dann so ein Soundelement gewesen, was wir da eingesetzt haben. Mhm. Und das erhöht dann auch die Geschwindigkeit, wenn solche Sachen passieren, weil du noch ein zusätzliches Element zum, ja in dem Fall nicht zum Gucken, aber zum Wahrnehmen hast.
Und von allen Produktionen, die ich von euch gesehen habe oder wo ich dann teilweise auch selber das Vergnügen hatte mitzuspielen, ist mir auch noch eingefallen, es gibt immer noch, dass ich nenne es dann seitdem tatsächlich immer die Narratag-Ebene. Dass man dann immer auch nochmal die Schauspieler sieht, die die Rollen spielen, die dann aber teilweise denken, oh je mini, also man sieht quasi die Schauspieler und ihre Rollen, also die Schauspieler spielen Schauspieler, die jemand anderen spielen. Mhm. Und dass zwischen diesen Ebenen, wenn es passt, halt um möglichst einen komischen Effekt zu erzielen, so hin und her geswitcht wird. Was ich auch, ja, ich kannte nicht viel. Für mich war das neu und dachte, das ist aber schön. Mhm.
Ja. Ja, das ist auch, es ist ja auch... Ich meine, wenn man draußen auf der Straße spielt, dann hast du ja nicht einen geschlossenen Raum, wo du dich dann umziehen kannst oder irgendwas Abgeschlossenes unbedingt. Und das bedeutet, die Leute sehen teilweise hinter deine Vorhänge, die stehen teilweise so, dass sie dich auch sehen beim Umziehen. Das ist also sowieso drin in diesem Spiel, dass du dich nicht als Privatmensch während der Vorstellung irgendwie zurückziehen kannst. Und dann kann man es auch direkt inszenieren und mit in das Spiel reinnehmen. Und dann macht das sogar doppelt Spaß. Also ich habe dann teilweise bei den Umzügen, wenn ich irgendwie einen Umzug hatte, ne, die sind relativ schnell, aber wenn man es aber drauf hat, dann geht's. Aber wenn ich dann wusste, da gucken Leute zu, dann habe ich halt extra nochmal Faxen gemacht für die. Dann habe so gedacht, oh, ich komme nicht in den Ärmel rein oder keine Ahnung was. Einfach, um da auch nochmal rauszuspielen auf einer ganz anderen Ebene. Und das hat, also mir hat das immer total Spaß gemacht einfach.
Und heute, was ist Narratag heute? Ich meine, ihr wohnt an ziemlich entgegengesetzten Orten der Welt, sage ich mal. Essen und?
Eifa bei Marburg. Biedenkopf, ja. Hm.
Also kein Katzensprung.
Kein Katzensprung, zwei und, Stunden Fahrt, ja.
Ja, und ich weiß von anderen Mitgliedern, die einfach woanders jetzt aktiv sind und so, wie es ja bei Gruppendynamiken immer so mal ist. Ja, was ist Narratag so einfach um der alten Zeiten willen oder weil es so viel Spaß macht oder was ist Narratag im Moment? Ein Hobby oder?
Ne? Also Also einmal Spaß macht auf jeden Fall. Also nicht nur der alten Zeiten willen, sondern weil mir dieses Genre immer noch unglaublich Spaß macht. Warum das nur so sporadisch läuft, das liegt wahrscheinlich, also für mich kann ich jetzt erstmal nur sagen daran, dass ich jetzt überhaupt gar nicht das Talent habe, irgendwas zu verkaufen. Also mich wirklich hinzusetzen und zu sagen, so, ich rufe jetzt mal Veranstalter an, ich gehe zu Veranstaltern vorbei. Ich schaffe das nicht. Ich habe auch andere Dinge, die ich tue, um Geld zu verdienen, auch noch. Ich kann das einfach nicht. Ich bin da nicht die Richtige für. Und wir hatten ein paar Mal Anläufe gehabt, dass wir uns jemanden gesucht haben, so agenturmäßig. Das hat nie wirklich funktioniert. Und dann haben wir es irgendwann schleifen lassen, aufgegeben. Keine Ahnung. Ja, eigentlich, ja, wir suchen also jemanden, der uns verkauft. Ich sage das jetzt mal ganz laut. Weil, das wäre schon schön, das öfters zu spielen. Da eine kleine Tournee im Jahr zu machen, wo man sagt, so, jetzt spielen wir ein paar Mal hintereinander, das wäre schon richtig cool. Wir haben jetzt im September sind wir in Paderborn, haben uns da nach langer Zeit mal wieder auch bei einer Messe, diese Straßentheatermesse ist es, halt beworben und sind angenommen worden. Und da ist nochmal eine Chance, halt auch direkt mit Veranstaltern in Kontakt zu kommen. Mal schauen, was daraus wird, ob das da sich wieder ein bisschen mehr ergibt, dass Spielmöglichkeiten sich auftun darüber. Wäre aber wirklich schön, wenn es jemanden gäbe, der sowieso eine Agentur hat oder wie auch immer, wo wir unterschlüpfen könnten. Das wäre schon richtig cool.
Wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen, eine sympathische kleine Commedia dell'arte Theater-Ensemble-Geschichte ganz groß rauszubringen, E-Mail an
theater@narratag.de.
Natürlich. Sehr schön. Um nochmal den Bogen zum Tealozzi zu ziehen. Du sagtest gerade, du warst das erste Mal da, als es den Verein höchstwahrscheinlich noch gar nicht gab oder das Tealozzi als solches noch gar nicht gegründet war. Weißt du noch, wie du das erste Mal dieses Gebäude gesehen hast? Was hast du gedacht? Wie kam es dir vor?
Das ist aber jetzt eine Frage. Mhm. Wie alt war ich da? Da war ich 17, 18, 19 vielleicht. Das war einfach ein Ort, an dem man arbeiten konnte. So. Und da war Platz. Da war der Freiraum zu da. Da waren auch Leute, die das konnten. Die damit umgehen konnten, mit dem Metier. Ne, also es war eine Qualität da, es war der Raum da, es war letztendlich nicht anders als heute. Ne, die Bedingungen waren andere, weil das ein bisschen runtergekommener war, nicht so gepflegt, wie es heute ist, nicht so liebevoll gehegt, wie es heute ist. Und es war auch noch kein Veranstaltungsort, was es ja jetzt zusätzlich auch ist. Die Premieren, die da stattgefunden haben, die Produktionen, die sich da gezeigt haben, die hatten ja A, nur diesen kleinen Theaterraum und B, war das für mein Empfinden damals noch wesentlich interner. Ne? Dass also die Leute, die dann da mit den Gruppen, die da gearbeitet haben, in irgendeiner Form Kontakt hatten, die haben sich das dann angeguckt. Und da hat sich das Tealozzi schon sehr weit geöffnet. Jetzt nicht nur dadurch, dass da auch Leute arbeiten, die da jetzt nicht Mieter sind, was früher, ich erinnere mich, als wir das erste Mal da untergeschlupft sind und uns für eine Zeit eingemietet haben, war das eben bei einer Gruppe und wir durften nichts anfassen. Wir durften da nichts dran. Das mussten wir im Vertrag unterschreiben, dass das so ist. Und da ist ja heute ein viel, viel größerer Freiraum dadurch, dass einzelne Räume auch mit mehreren Gruppen belegt sind oder aber auch die Absprachen untereinander zum Teil sehr gut funktionieren, dass man da auch mal eben so da rein kann. Aber zurück zu damals, die Perspektive, die das Haus dann auch sich erarbeitet hat, die habe ich damals nicht gesehen. Aha. Da habe ich auch keinen Kopf für gehabt. Das war eher so dieses Abenteuer, da passiert was, da sind Leute, die machen verrückte Sachen, die will ich auch. So.
Was denkst du heute?
Über das Terrazzi.
Ja, du fährst in den Hof, steigst aus, wirfst einen Blick auf das Haus. Was für Perspektiven siehst du? Was siehst du da? Hast du immer noch dieses, da will ich mitmachen, Gefühl?
Du, das ist ja natürlich durch die Vorstandsarbeit, die ich da jetzt seit anderthalb Jahren mache. Und die mache ich aus dem Grund auch, weil das im Terrazzi ja so ein Generationenwechsel gibt, was die Leitung angeht und die Führung angeht oder die Perspektivensuche angeht für das Haus, denke ich dann natürlich auf zwei Ebenen. Ich denke auf der Ebene ganz klar für mich, was will ich produzieren, was will ich da machen, wo kann ich da mitmachen. Und aber auch für das Haus. Und wenn ich da auf den Hof fahre, dann ist es vom Gefühl her fast so wie früher. Da ist der Raum da, da ist die Möglichkeit da, da sind die Leute da. Und mehr ist erstmal nicht. Und es ist für mich natürlich wesentlich konkreter als damals, weil ich ganz klare Ansatzpunkte habe. Ich sehe dann die schameligen, sage ich jetzt mal, oder die vernachlässigten Fenster und denke, da muss man mal was dran machen. Und die Frage, wie kriegt man das denn hin, dass man da was dran machen kann. Und ich sehe aber auch die Plakate, die da hängen und wer auch immer dann schon da ist und vor der Tür sitzt und darauf wartet, dass der Nächste kommt oder eine Pause macht, eine raucht oder was auch immer. Na, die Leute sind mir natürlich wesentlich vertrauter, als das damals der Fall war. Und für mich ist es nach wie vor ein Haus der Möglichkeiten mit einem sehr großen Potenzial. Und zwar in alle Richtungen. Na, also es kann projekthaft sein, dass irgendwelche Sachen gemeinsam gewuppt werden und gemacht werden und gestaltet werden, wo was sehr Schönes meistens bei rauskommt. Und auch so diese Suche nach Verbindung von. Es ist zwar so, dass alle Gruppen, die da arbeiten, für sich arbeiten und auch für sich vereinzelt arbeiten. Es ist aber auch so, dass es ganz viele Synergieeffekte gibt und dann die Suche nach neuen Formaten, nach neuen Verbindungen von einzelnen Sachen eine große Rolle spielt in dem Ganzen. Und von daher ist es für mich ein genauso einmaliger Ort, wie das damals auch der Fall war. Ne, im Gegensatz zum Figurentheaterkolleg zum Beispiel, was ja ein ähnliches Haus hat, ähnliche Räumlichkeiten hat, wo aber ein ganz klares Konzept steht, wo du auch ganz viele Sachen machen kannst, super, ne, aber wo du einfach nur Teil dieses Konzeptes werden kannst und mehr nicht. So, und das ist im Terrazzi, da kannst du ein Konzept selber machen.
Gesamtkonzept ist höchstens temporär. Mit einer überschaubaren Halbwertszeit. Ist ja auch eher projektbezogen. Und du? Du bist das erste Mal im Terrazzi. Du siehst das Gebäude. Was denkst du?
Was ich gedacht habe, meinst du?
Ja, genau.
So ganz genau kann ich das jetzt gar nicht mehr sagen. Aber dieses Gefühl von wow, was für Möglichkeiten. Das fand ich, das bleibt, das ist mir in Erinnerung. Und mir ist, generell geht es mir so, dass ich mich immer in diesem Haus willkommen fühle. Willkommen durch die Menschen, die da sind, aber auch willkommen durch diese Struktur irgendwie. Und obwohl sich ja ganz viel auch verändert hat mit Renovierung und, habe ich immer das Gefühl, das ist wie ich komme nach Hause. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll, aber es ist so, dass ich den Eindruck habe, ich kenne mich da aus. Es gibt immer noch ganz viele Ecken, die ich bestimmt überhaupt nicht kenne, aber es gibt viele Ecken, wo ich Bilder zu im Kopf habe, Erinnerungen habe. Das kann irgendein Gang sein, wo wir uns umgezogen haben, weil man sich woanders nicht umziehen konnte. Das kann unser Raum sein mit allen Ecken, da hinten hatten wir doch mal. Das kann sein, wo die Werkstatt mal war, wo jetzt gar nicht mehr die Werkstatt ist und ich habe trotzdem das Gefühl, ich finde trotzdem noch da, die, wo auch immer jetzt das ist, aber ich finde einfach die Sachen, die ich brauche, obwohl sie umgeräumt sind. Also es ist ganz merkwürdig. Es ist wie so zu Hause sein, wie wenn die Eltern dann mal was umgeräumt haben und man findet es dann aber trotzdem wieder. Mhm. Und auch dieses Willkommen fühlen, das gibt so konstanten Menschen, die einem andauernd da begegnen. Es gibt immer wieder neue Menschen auch, aber Es ist immer so ein Willkommensein, habe ich den Eindruck. Und das fühlt sich total toll an. Und es ist einfach eine tolle Arbeitsatmosphäre. Also wir proben grundsätzlich da mit offener Tür. Das macht man auch nicht überall. Ne? Es ist einfach so, also mich lädt das dazu ein, da die Tür aufzulassen, den Leuten zu sagen, hier, ihr könnt reinkommen, es ist egal, wir sind, wir sind nicht gestört von euch, wenn wir proben. Ne? Wir brauchen keine Ruhe oder so.
Wann war das EU-Projekt? 5 Jahre ist das her? 4 Jahre?
Noch länger.
Oh, das ist
viel
schon,
länger her.
Das ist schon mal viel länger her.
2010 war das.
Ja, dann 7 Jahre, okay. Das war ganz witzig, weil da war ja im Rahmen eines EU-Projektes zur Commedia dell'arte waren da 8 junge Menschen da, die dann zum Teil da auch gewohnt haben, zum Teil außerhalb. Und der Ricardo, der dabei war, der hat das irgendwann mal beschrieben, dieses Haus. Wunderbar, auf Englisch. Ich würde es gerne auf Englisch können, weil das auch nochmal ein anderes Bild macht. Aber er meinte, das wäre so ein altes Gemäuer mit relativer Runtergekommenheit, mit Türen, die quietschen und oben, wo dann auch welche wohnten, da wären dann 2 alte Leute, die sich um sie kümmerten. Und das war total nett beschrieben. Und dieses Türquietschen, the doors that creep, als die Toiletten erneuert wurden, war ich total froh, dass auch die neuen Schwingtüren auch quietschen.
Da wurde sorgfältig von unserem Sounddesigner echt dran gearbeitet. Ja.
Na, einfach, weil dieses Flair dann auch erhalten blieb.
Ja, das stimmt. Stimmt. Mensch, wenn es nur eine Gelegenheit gäbe für Leute, die nicht im Tealozzi tätig sind, das Haus mal näher kennenzulernen, was könnte man da machen?
Da kann man zum Beispiel zum Tealozzi-Fest kommen.
Hey, wann ist das denn?
Mensch, das ist am 1.7. Das ist gar nicht so lang hin.
Mensch, das ist ja was.
Und falls man da nicht kann und das verpasst, dann kommt man am 11.11. zum Idioten-Aquarium.
Wow.
Weil beide Veranstaltungen nämlich so konzipiert sind, dass das Haus mitgenutzt wird. Das ist nicht nur einfach ein Theater oder Musik
oder Tanz Lesung.
Oder Lesung. Nein, man geht durchs Haus.
Oder ums Haus herum. Der Jahreszeit geschuldet, könnte man sagen, das ist vielleicht schwerpunktmäßig.
Ja.
Beim Sommerfest eher außen stattfindet und im November vielleicht eher drin schwerpunktmäßig.
Ja.
Natürlich ist es so, dass alles kann und nichts muss gewissermaßen. Ab 17 Uhr am 1. Juli, volles Programm am und ums und auf dem Haus quasi.
Ja.
Mit, wie heißt das, Aerial Arts, Tanz an den Wänden gewissermaßen, mit Musik, mit Theater, mit all dem, was Thos gerade gesagt hat. Und der Eintritt ist frei.
Ja.
Wenn ihr kommen wollt, wäre es trotzdem toll. Eine kleine Anmeldung, das motiviert dann noch mehr, sag ich mal. Super, wie geschickt wir diesen Werbeblock da jetzt
super,
das ist genial, klasse,
das
super.
Großartig gemacht, Philipp.
Und eventuell, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, im Zweifelsfall schneide ich das raus, stehen ja eventuell demnächst auch noch andere bauliche Veränderungen langfristig an. Darf man da schon drüber reden? Oder
das
noch?
Weiß ich gar nicht, ob man das darf. Es ist ja auch noch gar nichts fest und fix. Es gibt nur Ideen. Es gibt Ideen, das Haus ja barrierefrei zu machen. Ne? Dass man wirklich auch mit und ohne Rollstuhl hintenrum über einen Aufzug ins Theater kommen kann. So, das ist der eigentliche, die jetzt eigentliche Idee dahinter. Und ob das funktioniert und wie wir das hinkriegen, das ist, geht halt nur in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Kulturbüro und den, wie heißen sie, die technischen Dienste?
Zentralen
Dienste. Und da sind wir dran. Ne? Also wir bemühen uns drum.
Das ist so Zukunftsmusik jetzt. Aber das ist das, was wir fanden, was sehr interessant sich anhört.
Ja, es gibt ja auch noch mehr Ideen. Die müssen wir jetzt nicht alle ausprobieren,
nee,
aber es gibt noch mehr Ideen. Die
Leave them hungry.
Ja, genau.
Ich hab jetzt gar nicht so viel gefragt über Commedia dell'arte an sich, weil das soll ja kein Aufklärungspodcast in der Hinsicht werden. Aber kurz gesagt, Wer jetzt sagt, ich möchte mal wissen, was Commedia dell'arte ist, wo macht er sich am besten schlau? Gibt es irgendein Buch, was du empfiehlst zum Beispiel? Oder gibt es irgendeine Theatergruppe, deren Stücke man sich ansehen könnte?
Ja, Theater Narratag definitiv, definitiv. Ja, es gibt halt, gibt gar nicht so viel darüber zu finden. Mittlerweile etabliert sich es aber doch ein bisschen mehr, auch an Schauspielschulen und es gibt auch hier und da mal Workshops. Das Problem ist, dass es doch teilweise sehr unterschiedliche Auffassungen davon gibt, was Commedia dell'arte ist. Jetzt so praktisch gesehen, also theoretisch braucht man einfach nur in Wikipedia gucken, dann sieht man, was das ist, woher das kommt und dass es halt fixe Personen gibt, die Masken haben meistens oder irgendwelche Kostüme, die sehr typisch immer gleichbleibend sind und die zusammengenommen so als Figurenkonstellation sehr gut miteinander funktionieren. Jeder hat seine Defekte und seine Stärken, sodass sich alle immer im gleichen Level bewegen. Die Sache ist aber die, wie man es nachher macht. Also es gibt Commedia dell'arte Gruppen oder Leute, die das halt spielen und den Schwerpunkt sehr auf Text legen und sich weniger bewegen. Und dann gibt es andere Gruppen, die viel mehr über die Bewegung und Haltung auch die Figuren definieren, auch mit Text arbeiten, also nicht pantomimisch, aber auch mit Text arbeiten. Und dann sieht das Ganze schon mal ganz anders aus. Dann ist es auch viel unterhaltsamer, nicht textlastig, sondern einfach lebendiger.
Mensch, Bärbel, alle Figuren mit ollen Masken in alten Kostümen, was hat denn das jetzt noch mit mir zu tun? Warum sollte mich das interessieren?
Ja, ist witzig. Es ist unterhaltsam. Ja, was hat Theater mit jemandem zu tun? Ja, warum geht man zum Theater?
Du sagst es gerade, es gibt sehr diverse Formen, das zu zeigen. So, ne? Und du findest ja auch immer wieder, dass die Commedia dell'arte die erste Theaterform der Neuzeit ist, weil sie aus der Renaissance kommt und so weiter und so fort. Und die Grundlagen, die da geschaffen worden sind, die sind sowas von allgemeingültig, dass du die findest du in der Comedy wieder, die findest du bei Shakespeare textlich wieder und auch gestalterisch wieder. Ne? Du findest Versatzstücke von der Commedia dell'arte überall. Ne? Also die Marcel Marceau ohne Commedia dell'arte ist nicht denkbar. Oder aber die Comedy-Welle. Herbert Knebel. Ne? Ist letztendlich kannst du den auf eine Commedia dell'arte Figur zurückführen. Und von daher hast du dann natürlich auch, wenn du es praktizierst, einen unglaublichen Fundus von Möglichkeiten, den du dann in anderen Zusammenhängen wieder einbauen kannst.
Also man muss ja sagen, bei der Commedia tauchen ja Figuren auf, die alle was Archetypisches haben. Und zwar was auch heute auch noch gültig ist. Das haben die damals irgendwann erfunden, weil sie gemerkt haben, es gibt so geizige alte Knacker, die sind immer geil hinter irgendwelchen Mädels hinterher. Dann gibt es irgendwelche total findigen armen Dienerinnen, die aus allem was machen können. Dann gibt es, keine Ahnung, ne, haben also solche Figuren erfunden und die gibt's heute ganz genauso noch. Überall findet man die. Das ist also nicht so weit weg. Sehet!
Pantalone!
Der reichste Mann der Stadt.
Und somit auch der geizigste.
Sehet! Rosalind!
Pantalones Tochter.
Jung.
Unschuldig.
Schön.
Sehet!
Signor Dottore! Der klügste Mann der Stadt.
Und damit auch der langweiligste.
Sehet!
Colombina! Die klügste Frau der Stadt.
Die schönste Frau der Stadt.
Und die schnellste Frau der Stadt.
Sehet!
Die beiden Diener.
Der eine.
Arlecchino.
Und der andere.
Servanotto. Paul.
Gefräßig.
Und
müde.
Ach, und nicht zu vergessen, Il Capitano.
Il Biba.
Silber. Il Capitano Gilbert, wie Côte d'Azur haute couture avec la grande baguette en la bête. Überfluter der Meere, Vertrockner der Wüsten und Eroberer sämtlicher Frauenherz.
Du kannst den Titel?
Ja, selbstverständlich.
Dann spielst du ihn. Lo spettacolo comincia.
Ja, das ist ganz, ganz nah dran. Und es ist ja immer so, dass wir ja eine Interpretation von dem, was wir da denken, was Prometa dell'arte ist, ja machen. Und natürlich hat das was mit heute zu tun. Und natürlich nehmen wir, wenn wir jetzt spielen, auch Bezug auf heutige Ereignisse. Ne? Die bauen wir dann da ein und versuchen, Sachen zu überhöhen, versuchen, ja, das für ein Publikum von heute auch gangbar zu machen, also anschaubar zu machen, im Sinne, dass die, ja, dass wir nicht auf irgendwelchen historischen Vorbildern, auch historischen Stückvorlagen irgendwie sitzen bleiben, sondern
das Museumsarbeit dann wäre, sondern darum, was Lebendiges.
Richtig, darum geht's nicht. Also wir sind da, glaube ich, sehr dicht dran. Also die, das sind auch die Reaktionen von den Zuschauern, dass sie teilweise, wenn die gar nicht wussten, was Commedia ist, sagen die, oh, wenn wir das gewusst hätten, Commedia, hätte ich mir immer schon mal angeguckt, ne? So was Tolles. Mhm. Ja, das ist also nicht weit weg. Also braucht man keine Angst haben. Das ist nicht historisches Geplänkel oder so. Gar nicht.
Cool, vielen Dank. Bärbel, was machst du als nächstes?
Ja, ich werde gleich mit euch zum Proben
fahren. Ja, natürlich, klar. Nach diesem Wochenende.
Oh Gott, du fragst vielleicht Sachen. Ich glaube, nach diesem Wochenende habe ich wirklich frei.
Gut, das ist jetzt das Publikum vielleicht weniger interessant.
Okay. Nach diesem. Oh, was habe ich denn als nächstes?
Das ist so viel, das kann man gar nicht jetzt hier alles. Wen es interessiert, der schaue nach.
Genau, nein, ich weiß. Genau, ich glaube, das nächste, was ich noch habe, ist, dass ich mache Bildungsurlaube, Thema mit Humor, Stress und Burnout begegnen. So ganz viel mit Theater, Improvisation, mit Lach-Yoga und Ähnlichem halt passiert. Und das ist das nächste. Was dran ist.
Cool. Und du, Thorsten?
Oh, ich habe jetzt das. Es gibt da so einen Termin, den 1.7.
Ich glaube, den haben wir schon, ja.
Ne? Und das vorzubereiten ist jetzt mein nächstes nach diesem Wochenende. Und wenn das fertig ist, dann kommt ein Projekt, da werde ich dann einen Monumentalfilm drehen. Dann eine Schlacht nachspielen. Auf einem Wikingermarkt im Norden. Die Schlacht von Nordenden, was ganz witzig ist, weil da ist im Jahre 1884 ist die erste, Form, Art von Genossenschaft gegründet worden. Da haben die sich nämlich zusammengetan, die Friesen, und haben genossenschaftliche Anteile an die an dieser Schlacht teilgenommen haben, abgegeben. Und das ist die älteste nachweisbare Genossenschaft quasi. Nicht unspannend.
Wow.
Ja.
Ah, und ich bereite mich noch auf Soloauftritte vor, die ich auch noch im September habe.
Cool. Mhm. Wenn man dich im Internet finden will, wo findet man dich da?
Bärbel Canciora.
Einfach bei Google eingeben, Narratag eingeben.
Kommt alles, ja.
Hervorragend.
Da spiele ich dann als Gwendolina Wolkenschein.
Wer ist Gwendolina Wolkenschein?
Ja, ich.
Okay.
Also meine Figur dann.
Mhm. Was zeichnet diese Figur aus?
Ach, sie ist ein bisschen clownesk verrückt und erzählt Märchen mit akrobatischen Anteilen.
Okay.
Und mit dem Publikum.
Mit dem Publikum, ohne genau. Das Publikum. Ja, mit und ohne.
Schön. Mhm. Ja, vielen Dank. Gerne. Jetzt müssen wir uns langsam beeilen, um zum Auftritt zu kommen. Ich bin da schon ein bisschen nervös. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Gruß aus Burghausen.
Tschüss.
Spuckweite der österreichischen Grenze. Ja. Tschüss.
Entschuldigung, wenn wir mit unserem Spiel euer Aug und Ohr beleidigt haben.
Wenn ihr euch gelangweilt habt, so ist das allein unsere Schuld.
Verzeiht, aber uns zur Strafe schlagt nicht uns.
Nein. Schlagt in eure Hände.